Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 29. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass der 3D-Druck seine Wurzeln im Prototyping mit Kunststoffen hat. Schließlich erlaubt die Technologie in kurzer Zeit und mit relativ wenig Aufwand die Herstellung verschiedener, stets leicht modifizierter Anschauungsmodelle. Designer können also ziemlich schnell in Händen halten, was sie sich eben am Computer noch ausgedacht haben. Das ist soweit gut und schön. Aber wäre es nicht noch viel besser und viel schöner, gleich echte, funktionierende und voll belastbare Bauteile aus Metall zu drucken, und zwar in Serie? Schnell und auch noch günstig? Das, liebe Hörer, das ist so ein bisschen der heilige Gral der additiven Fertigung. Bei der Suche nach diesem heiligen Gral ist das Unternehmen, um das es heute geht, ein kleines Stück vorangekommen. Ich verrate es, es geht um Materialize. Und das Bauteil, um das es hier geht, ist eine Sattelklemme für ein Rennrad. Übrigens nicht für irgendein Rennrad, sondern für das neue High-End-Geschoss aus der italienischen Edelschmiede Pinarello, das Dogma F. Und Radsportfreunde wie ich kriegen jetzt leuchtende Augen. Wie es zu diesem Produktionsauftrag kam, wie er abgewickelt wurde und wie viel Zeit von Bestellung des Bauteils bis Auslieferung verging, kann uns kaum jemand besser erklären als mein heutiger Gesprächsgast. Er ist uns aus Bremen per Internet zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen den technischen Projektleiter bei Materialize, Philipp Buchholz. Moin, Herr Buchholz, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
Moin, Herr Asche, und vielen Dank für die Einladung und die nette Einleitung auf jeden Fall schon mal. Ja, ich bin Philipp Buchholz, arbeite bei Materialize, bin 33 Jahre alt und bin nun schon seit über 5 Jahren bei Materialize. Materialize selbst, für die Firma jetzt noch nicht wirklich kennen oder nichts davon gehört haben, ist zuständig in 3 Segmenten. Einmal wirklich die Dienstleistung, die Druckdienstleistung, sei es Kunststoff, Metall, da sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt, sage ich mal. Und die zweite Sparte ist die Medical-Sparte, sprich hier produzieren wir Hüftimplantate, auch aus Titanlegierung oder auch Bohrschablonen beispielsweise in unserem Hauptsitz in Belgien. Die dritte Sparte ist dann die Software-Sparte, sprich wir programmieren bzw. stellen auch Software her, um beispielsweise den 3D-Druck oder die Bauteile für den Druck dann aufzubereiten, Stützen anzubringen etc. Ich selbst bin in Bremen in unserer Metallfertigung, unserem Metal Competence Center sässig und habe hier schon diverse Abteilungen durchlaufen nach meinem Studium in der Luft- und Raumfahrttechnik, was ich auch hier in Bremen absolviert habe. Habe ich erstmals als Anwendungsingenieur bei Materialize gestartet, sprich ich habe die Software-Sparte kennengelernt bei Materialize, war hier zuständig für Softwareprojekte mit externen Kunden, habe dann intern gewechselt 2017 in unsere Metallproduktion, auch hier in Bremen noch in unserem alten Gebäude im BITS als Process Engineer und habe hier, ja, dadurch, dass ich schon Berührungspunkte mit unserer Software hatte, dann dementsprechend auch in unserer eigenen Software, beispielsweise unsere Planungssoftware Streamix implementiert und weitere interne Projekte abgewickelt. Dort gab es dann schon erste Schnittstellen auch mit Kundenprojekten, wo immer wieder besondere Anforderungen aufgetreten sind von externen Kunden bezüglich der Druckdienstleistung. Hier ging es schon los, Kleinserien oder besondere Anforderungen, was die mechanischen Kennwerte angehen und so weiter. Und dann habe ich mich weiter konzentriert 2019 Richtung technische Projektleitung, wirklich bezogen auf Sonderprojekte oder Serienproduktion und bin nun seit 2021 zusätzlich auch Teamleiter im Process Engineering hier zusätzlich zu der technischen Projektbetreuung bei Materialize.
Perfekt, Sie haben das Stichwort genannt, Serienproduktion, Serienfertigung. Beschreiben Sie mal, was ist das da für ein Bauteil, das Sie für Pinarello gefertigt haben? Wo am Fahrrad sitzt das? Welche Funktion erfüllt es?
Genau, wie Sie auch schon in der Einleitung erzählt haben, Pinarello wirklich High-End-Rennräder, sage ich mal, made in Italy. Und hier hatten wir die Chance, wirklich zusammen mit Pinarello zu arbeiten und eine Sattelklemme additiv herstellen zu können. Und diese Sattelklemme besteht nicht nur aus einem Bauteil, sondern ist ein Set bestehend aus 2 Bauteilen, der Ober- und der Unterseite, genannt Pivot und Pendulum. Und dieses Bauteil wird verwendet, um zum Beispiel die Unterseite auf die Sattelstütze zu legen und dann den Sattel selbst mit diesem Oberseite des Bauteils fest an die Sattelstütze anzubinden. Sprich einfach das Verbindungsstück zwischen Sattelstütze und dem Sattel selbst.
Okay, wie viele dieser Bauteilsets haben Sie für Pinarello gefertigt?
Also wir sind mittendrin in der Serienfertigung, sprich wir haben dieses Jahr angefangen. Wir haben erstmal einen Rahmenvertrag mit Pinarello natürlich vereinbart, weil wir auch immer eine längerfristige Partnerschaft oder Kooperation mit unseren Kunden anstreben. Und der Plan jetzt oder auch der Vertrag besagt, dass wir auf jeden Fall 10.000 Sets für dieses Jahr für Pinarello produzieren.
Ist das schon eine Serie?
Also ich würde es auf jeden Fall als Serie bezeichnen, auch mit dem technischen Hintergrund. Ich weiß nicht, was wäre denn für Sie eine Serie, sage ich mal, in der industriellen Anwendung oder auch in dem Consumer Market, was nur mal zurückgefragt.
Ich erlaube mir da kein Urteil. Sie sind der Experte. Ich bin derjenige, der hier die doofen Fragen stellt.
Ich habe natürlich auch, ein bisschen mich informiert und mal geguckt, ab wann irgendwo, ja, sag ich mal, eine Produktion als Serienproduktion benannt werden darf, sag ich mal, oder beschrieben werden darf. Und ja, Kleinserien kann man ja sogar schon von 5 bis 10 Bauteilen irgendwo deklarieren. Sprich, wenn ich sage, ich liefere 10.000 Sets pro Jahr aus oder ungefähr dann 1.000 Sets pro Monat, würde ich das schon als Serienproduktion persönlich bezeichnen, ja.
Okay, zurück zum Bauteil. Das ist jetzt eigentlich jedes Rennrad, nicht nur die Edelrösser, sondern auch die ganz einfachen Rennräder haben so eine Sattelklemme. Was hat Pinarello sich davon versprochen, den Auftrag an Materialize zu geben? Warum musste das additiv gefertigt werden oder sollte es additiv gefertigt werden?
Also erstmal, glaube ich, ist nie der Drang da etwas unbedingt oder noch nicht der Drang da unbedingt etwas additiv fertigen zu müssen, sondern ja, die Technologie ist jetzt auch nicht mehr jung, aber gerade die additive Fertigung im metallischen Bereich und dann auch wirklich belastete Bauteile, da sind viele, viele Kunden natürlich auch vorsichtig noch und es war wirklich auch die Entscheidung hier von Pinarello, einen verlässlichen Partner zu finden oder mit einem verlässlichen Partner dieses Projekt anzugehen. Sprich, es wurde entschieden von Pinarello, wir möchten jetzt dieses Bauteil oder wir möchten uns an diese Technologie herantrauen und wir sehen dann noch Potenzial. Im Gegensatz zu der klassisch hergestellten Sattelklemme, die vorher verwendet wurde, Gewicht einzusparen und wirklich im Rennradsektor, und da weiß ich ein bisschen selber auch, wovon man spricht, weil ich selber gerne Rennrad fahre oder Triathlon mache sogar, ist wirklich jedes Gramm, was man dann sparen kann. Und wenn man dann mal auf die Tour de France guckt, wo man über mehrere Tage, über 20 Tage am Stück Rad fährt und wenn man da 2 Watt sparen kann im letzten Anstieg, sage ich mal, dann zählt da wirklich jedes Gramm. Und da hat Pinarello das Potenzial mit uns zusammen aufgedeckt in der Sattelklemme, dass wir hier noch extrem viel Material einsparen können und Gewicht somit auch einsparen können. Ne?
Okay, Sie haben es selbst gesagt, es ist ein belastetes Bauteil. Sie haben es sehr bildlich geschildert. Tour de France, 20 Tage auf dem Sattel. Man will sich nicht ausmalen, was passiert, wenn so eine Sattelklemme mal bricht. Deshalb die Frage, welche Designvorgaben, welches Lastenheft hat Pinarello an Sie adressiert? Was musste die Sattelklemme mindestens erfüllen? Welche Form muss sie haben? Wie stark muss sie belastbar sein? Wie sah das Lastenheft aus?
Also erstmal war Pinarello, glaube ich, sehr froh, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir auch schon in der Vergangenheit Projekte, die ähnlich waren, betreut haben, auch teilweise mit meinen italienischen Kollegen. Das heißt, wir waren ein eingespieltes Team und konnten hier schon eine technische Beratung irgendwo auch mit anbieten. Das heißt, es war jetzt nicht wirklich klar, Pinarello hat uns gesagt, dies ist das Bauteil, dies muss gedruckt werden, Materialize, bitte druckt das, sondern das war wirklich eine Kooperation. Und ganz klare Vorgabe war allerdings hier, dass wir nach einer allgemeinen europäischen Rennradnorm ausgelegt haben, die EN 14781. Und ja, kann jeder, wenn er möchte, nachgucken. Dies war wirklich die Grundlage für oder die Auslegungsgrundlage sozusagen für dieses Bauteil. Was jetzt die Geometrie oder die Form selbst, das Material oder das Erstellungsverfahren angeht, da hat Pinarello uns quasi keine Restriktion gegeben, sondern da hat Pinarello gesagt, okay, Mathieu-Leis, ihr seid die Experten und da vertrauen wir auf euer Know-how. Los geht's.
Okay, wie gesagt, jedes stinknormale Rennrad hat auch eine Sattelklemme. Kann ich bei einem kleinen Fahrradladen um die Ecke, kann ich das kaufen, so eine Klemme? Was kann Ihre Sattelklemme, was eine Standard-Sattelklemme nicht kann? Wo sind die Vorteile?
Was kann sie, was andere nicht können? Also sie kann auf jeden Fall den Sattel klemmen, sprich montieren an die Sattelstütze und das mit einem Gesamtgewicht Oberseite, Unterseite von nur 35 Gramm. Hier haben wir eine Gewichtsreduktion von über 40% im Vergleich zu dem konventionell hergestellten Bauteil, was gerade in diesem hochpreisigen High-End-Rennradsektor extrem viel ist. Natürlich produzieren wir in Europa und explizit in Bremen in Deutschland und haben deshalb wirklich keine Lieferschwierigkeiten, dadurch, ja, dass wir wirklich lokal produzieren. Und zusätzlich können wir gewährleisten oder haben wir tatsächlich gewährleisten können, dass wir eine Sicherheit von 3 bis 4 erreichen. Sprich, dort ist immer noch so viel Potenzial, noch mehr Gewicht einzusparen, dass ja, Pinarello wirklich überzeugt war, dass wir der richtige Partner sind und ja, dass das richtige Bauteil für diese Optimierung oder für diesen relativ neuen Fertigungsprozess im Unternehmen Pinarello korrekt ist.
Okay, 42% Gewichtsersparnis, das ist beeindruckend. Schildern Sie bitte mal, wie lief der Konstruktionsprozess ab? Wie haben Sie das erreicht?
Grundsätzlich kann ich erstmal sagen, ich bin nicht der Konstrukteur, sondern ich habe grundsätzlich das Projektmanagement hier übernommen in dem Projekt. Und natürlich sind diverse Abteilungen ja, in dem Unternehmen Mathieu-Leis hier involviert. Nicht nur unsere Design Engineering Abteilung, sondern beispielsweise auch eine Entwicklungsabteilung, die Softwareabteilung, natürlich die Produktion, wo die Bauteile produziert werden, die Qualitätsabteilung, jetzt auch Marketing, deswegen dürfen wir überhaupt über diesen Case sprechen. Und man sieht schon, es ist sehr, sehr umfangreich, was allgemein diese ganzen Schnittstellen angeht. Um dieses finale Design zu erreichen, waren diverse Iterationen möglich, nötig. Und natürlich müssen diese Bauteile auch, wie ich schon gesagt hatte, dieser Norm entsprechen oder diese Norm erfüllen. Dadurch war es nötig, Simulationen durchzuführen. Intern konnten wir statische Simulationen durchführen und mit dem Partner Pinarello selbst dann auch reale Dauerfestigkeitstests durchführen an diesem Bauteil. Sprich, es war unter anderem einfach auch ein iterativer Prozess aus ja, Design, Simulieren und reale Dauerfestigkeitstests, um dann wirklich den, ja, die perfekte Lösung ja, herstellen zu können, sage ich mal.
Das klingt nach einem Riesenaufwand. Sie sprechen von Iteration, Simulation. Warum gibt es da so viel hin und her? Es ist ja nun wirklich eigentlich nur ein kleines Bauteil. Warum hat Ihre Software, ich meine, Sie haben ja wirklich gute Software, Design-Software, Konstruktionssoftware, warum hat die Software nicht sofort das Ergebnis ausgespuckt, dass alle Randbedingungen, die Pinarello gestellt hat, warum hat die Software das Produkt nicht ausgespuckt?
Also, das ist erstmal eine ja, sehr gute Frage, finde ich. Ich selbst bin immer noch überrascht, wie komplex doch dieser Prozess der additiven Fertigung, besonders auch im metallischen Bereich und im SLM-Bereich ist. Ich muss mich kurz sortieren. Also das Ganze hin und her. Natürlich fangen wir immer an mit den Anforderungen vom Kunden, sprich dieser Norm. Dann haben wir vielleicht irgendwo ein Ausgangsbauteil oder ein Design Space, also sprich eine, ja, Bounding Box, die wir nicht überschreiten dürfen mit unserem zukünftigen Design etc. Meistens starten wir mit CAD-Datensatz, den wir dann unseren Konstrukteuren hier zur Verfügung stellen. Gedruckt wird dann, darauf wollen Sie, glaube ich, hinaus, im STL-Format, sprich trianguliert. Das heißt, es ist natürlich immer irgendwo eine Transferieren von CAD-Daten, STL-Daten nötig. Softwaren, die jetzt per One-Click-Solution oder Automatisierung wirklich ein Bauteil, welches auf Dauerfestigkeit ausgelegt ist, sofort perfekt ausspucken können und dabei mit unter anderem Restriktionen wie Baurichtung, kein Support, wir wollten wirklich Bauteile designen, die letztendlich die Anforderungen von Pinarello erfüllen, aber auch einen gesamten optimierten Prozess abbilden. Sprich, wir wollten keine Nacharbeit an den Bauteilen haben. Wir wollten keine Supports an den Bauteilen haben. Wir wollten ein super enges Nesting, sprich, das Platzieren auf der Plattform musste super eng möglich sein. Und diese ganzen Randbedingungen waren, sage ich mal, mit unseren Inhouse-Lösungen möglich. Jetzt vielleicht nicht mit One-Click-Solution, aber durch ja, unser Know-how mit den Designern. Und ich finde das Know-how der Designer. Und ich finde, das kann zurzeit meines Erachtens, aber ich weiß natürlich auch nicht, ich kenne nicht jede Softwarelösung auf dem Markt, bin ich ganz ehrlich, aber ich denke nicht, dass eine Software den Designer ersetzen kann, sprich das Know-how von dem Designer, ich muss jetzt vielleicht hier noch manuell irgendwo einen Radius einfügen, damit kein Support benötigt wird. Und das können wir mit unseren eigenen Designern abbilden, die wirklich seit Beginn der Metallfertigung hier in Bremen mitarbeiten und selbst Know-how aufgebaut haben. Und ja, ich finde, genau, das ist einfach das wichtige Konzept, wie wir hier arbeiten.
Okay, kommen wir zum Bauprozess. Mit welcher Prozesstechnologie oder mit welchem Drucker, mit welcher Drucktechnologie haben Sie gearbeitet?
Da sind wir auch ganz offen und wir haben hier mit einer Anlage von EOS gearbeitet, sprich der klassische SLM-Prozess. Und hier haben wir uns erstmal zu entschieden, weil wir hauptsächlich diese Anlagen in Bremen haben und natürlich auch wieder basierend auf den Anforderungen recht hohe mechanische Kennwerte erreichen mussten. Und wir haben hier validierte Prozesse in Bremen und natürlich, Sie haben es selber schon gesagt, ich habe es auch erklärt, es ist ein Bauteil, auf dem theoretisch der Fahrer des Fahrrads sitzt. Und aus Sicherheitsaspekten und unseren Erfahrungen, die wir haben, haben wir uns ganz klar dazu entschieden, auf ein Verfahren zurückzugreifen, welches wir jetzt seit über 5 oder über 6 Jahren sogar hier in Bremen verwenden und dann das SLM-Verfahren auserwählt. Genau.
Sie sagten, es muss schnell gehen. Sie wollten auf Stützstrukturen verzichten und Sie haben Wert gelegt auf ein enges Nesting. Wirft die Frage auf, wäre Binder-Jetting da nicht eine Alternative gewesen?
Binder-Jetting, ja, natürlich, man beschäftigt sich auch mit dem Thema und wir strecken auch unsere Fühler aus und das Verfahren ist natürlich auch bekannt. Nichtsdestotrotz ist auch bekannt, dass zurzeit oder ja, meines Erachtens die mechanischen Kennwerte noch nicht so hoch sind wie beim SLM-Verfahren. Und natürlich das nachträgliche Sintern, auch bei internen Tests, die wir schon gemacht haben, kommt es auch hier öfter mal zu Deformationen von dünnwandigen Strukturen oder sehr filigranen Bereichen. Und dies wollten wir nicht riskieren in dem Fall.
Okay, wir haben noch gar nicht über das Material gesprochen. Für welches Material haben Sie sich denn entschieden?
Wir haben uns dann auf Titan fixiert, sprich eine Titan 6 Aluminium 4V Legierung, die wir auch standardsgemäß hier in Bremen verwenden für unsere allgemeinen Kundenaufträge, sprich dort wurde kein neues Material implementiert oder sonstiges, sondern da haben wir uns wirklich auf die High-Performance-Alloy oder Legierung, sprich hohe mechanische Kennwerte und relativ geringe Dichte konzentriert für dieses Bauteil.
Okay, wir haben über das Nesting gesprochen. Wie viele Bauteile passen denn in einen Bauraum?
Ja, das darf ich leider nicht so offen kommunizieren hier. Das bleibt vorerst noch ein Betriebsgeheimnis, sage ich mal. Ich kann nur sagen, dass wir wirklich ohne Probleme 2000 Bauteile pro Monat inklusive aller Nacharbeit, die dann noch nötig ist, an den Kunden ausliefern können. Und natürlich ist dies nur irgendwie möglich, wenn man das einigermaßen clever anstellt. Ich hoffe, dass ich da in Zukunft vielleicht nochmal nachträglich was kommunizieren darf, beziehungsweise dass dann in der Presse nochmal was veröffentlicht wird. Aber Stand jetzt darf ich leider noch nicht explizit da Details rausgeben dazu.
Ich frage trotzdem nochmal nach. Sie sagen 2000 Teile pro Monat. Sie verraten uns aber nicht, mit wie vielen Druckern Sie das schaffen.
Genau.
Schade.
Ja,
ich dachte, ich versuche es nochmal.
Wie gesagt, sobald ich Informationen habe, komme ich auf Sie zurück und vielleicht können wir nochmal darüber sprechen. Ja.
So machen wir das. Gut, jetzt haben wir fertig gedruckt. Jetzt muss das Nest, die Summe aller Bauteile, muss jetzt irgendwie aus dem Drucker raus. Wie haben Sie das gemacht? Ist da irgendetwas automatisiert oder ist das noch Bauplattform händisch raus, Restpulver entfernen und so weiter? Wird das alles noch händisch gemacht oder automatisch?
Genau, wir haben unterschiedlichste Maschinen hier in Bremen auch. Maschinen, die einen recht hohen Automatisierungsgrad haben, allerdings auch noch Maschinen, die ja recht viel manuelle Arbeit bedeuten oder ja manuelles Entfernen von Pulver etc. bedeuten. Man kann sagen, dass hier der Baujob manuell aus der Maschine genommen wird. Durch dieses clevere Konstruieren allerdings, dass wir keine Stützstrukturen brauchen an diesen Bauteilen, haben wir auch nicht das große Problem, dass beispielsweise noch viel Pulver in den Stützstrukturen verbleibt nach dem Druck, sodass man hier wirklich einfach die Plattform einmal 90 Grad drehen kann und eigentlich alles Pulver entfernt ist. Keine Stützstrukturen bedeutet gleichbedeutend allerdings, dass wir die Bauteile direkt an die Plattform angebunden haben. Und hier, ich will nicht sagen, dass es eine Automatisierung ist, aber dass wir zumindest keinen manuellen Prozess haben, sondern unsere internen Drahterodierer verwenden können, um dann die Bauteile auch mit einer sehr hohen Genauigkeit von der Bauteil oder von der Plattform zu entfernen.
Okay, wir haben darüber gesprochen, das Bauteil ist hohen Belastungen ausgesetzt. Wie gesagt, wenn brechen, dann Aua. Deshalb, wie stellen Sie die Qualität jedes einzelnen Bauteils sicher?
Genau, in erster Linie haben wir in Bremen in unserer Metallfertigung eine validierte Produktionsumgebung inklusive eines Process Monitoring implementiert und auch schon, das leben wir auch schon seit Jahren. Sprich, jede Maschine, die hier wirklich läuft in der Produktion, muss vorab dieser Validierung unterlaufen. Dort werden mechanische Kennwerte, aber auch Dimensionschecks und so weiter und so fort durchgeführt. Und fortlaufend wird dieses Process Monitoring, sprich jeder zweite Bild werden beispielsweise Zugproben oder dichte Würfel mit auf die Bildplattform gesetzt und somit der Prozess überwacht. Dadurch, dass es natürlich jetzt hier ein super kritisches Bauteil ist oder ja zwei Bauteile, also dieses Set ist, haben wir zusammen mit Pinarello einen Qualitätssicherungsplan ausgearbeitet oder entworfen und führen natürlich auch zerstörende Prüfungen, reale Prüfungen in definierten Abständen pro Batch durch, um wirklich auch zu gewährleisten, dass hier wirklich konsequent mit gleichbleibender Qualität produziert wird. Plus eines weiteren Projekts, wo wir hier auch die nicht zerstörende Prüfung anstreben oder implementieren wollen. Dies wird allerdings parallel laufen und in the process dann weiter und weiter implementiert. Und dort soll es dann auch möglich sein, theoretisch oder auch praktisch dann eine 100%-Prüfung nicht zerstörend der Bauteile durchführen zu können.
Okay, Sie haben es eingangs erwähnt. Sie haben 42% Gewicht einsparen können bei diesem kleinen Bauteil. Und Sie haben gesagt, jedes Gramm zählt. Warum haben Sie sich dann auf so ein kleines Bauteil konzentriert? Man kann doch sehr viel mehr Gewicht einsparen, wenn man ein größeres Bauteil entsprechend optimiert.
Genau, also zuerst würde ich gerne hervorheben, dass Pinarello jetzt leider nur ein Case von vielen ist, den wir hier öffentlich auch besprechen dürfen. Natürlich haben wir extrem viele Kunden und verschiedenste Industrien, die wir auch beliefern oder mit denen wir auch zusammenarbeiten. Sprich, auch dort liegen natürlich auch der Fokus teilweise auf größeren Bauteilen. Und speziell bei Pinarello war es jetzt so, wenn man das gesamte Rad betrachtet, natürlich ist es erstmal ein kleines Bauteil. Allerdings ist auch Pinarello schon mit dieser Idee oder mit diesem Gedanken eingepflanzt zu uns gekommen, dass es sich um dieses Bauteil handeln soll. Andersrum ist es auch so, dass Materialize Gesamtlösung anbietet, sprich wir können auch zu Kunden gehen und sogenannte Part-Screenings durchführen und zusammen mit Kunden Potenziale aufdecken und da kann es natürlich auch dazu kommen, dass es sich um größere Bauteile dann zum Beispiel handelt. Grundsätzlich würde ich aber nicht sagen, dass es immer nur große Bauteile sein müssen, die Sinn machen, um Gewichtseinsparnisse durchzuführen. Ich teilweise kann man auch ganze Baugruppen zum Beispiel betrachten und vielleicht auch eher dann von dieser Gewichtsersparnis weggehen, sondern eher auf Integralbauteile hinarbeiten oder Integration von Funktionen und solche Geschichten mit betrachten, so dass ja in diesem Fall tatsächlich auch durch diesen High-End-Rennrad-Case, sage ich mal, der Fokus auf Gewichtsreduzierung lag und das Bauteil schon ausgewählt war, grundsätzlich aber ja, durch ein Part-Screening viel mehr Potenziale als nur Gewichtsersparnis aufgedeckt werden sollten.
Okay, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ist es nicht auch deshalb ein kleines Bauteil, weil Sie im Produktionsprozess keine Stützstrukturen brauchten? Sonst hätte das doch nie geklappt, sonst hätten Sie niemals wirklich in die Serienfertigung einsteigen können.
Also erstens, wir drucken auch in unserem Daily Business sehr viele kleine Bauteile und jedes Bauteil bei uns benötigt Stützstrukturen. Einfach alleine schon durch die Orientierung irgendwie muss eine Verbindung, wenn ich es nicht direkt anbinden kann auf die Plattform, eine Stützstruktur da sein, um gerade auch im metallischen 3D-Druck oder in der additiven Fertigung im metallischen Bereich ja, Wärme abzuleiten in die Plattform etc. Und irgendwo gibt es immer irgendeinen Überhang, der geschützt werden muss, wenn dieses Bauteil nicht explizit ausgelegt wurde, um ja, supportfrei zu drucken. Und das haben wir mit diesem Bauteil gemacht. Sprich, es hätte auch noch kleiner sein können und nicht von uns umdesignt worden wäre, dann hätten wir Support benötigt. Und ja, von daher kann man das, glaube ich, so pauschal nicht sagen, dass es nur geklappt hat, weil es so klein ist, ehrlich gesagt. Ja.
Okay. Ich glaube, nochmal Hand aufs Herz, das Bauteil ist deshalb so klein, beziehungsweise ist auch deshalb das Bauteil, weil weitgehend auf eine Nachbehandlung, auf eine Oberflächenglättung verzichtet werden konnte. Diese Sattelklemme sitzt unterm Sattel. Von außen ist es kaum zu sehen.
Genau, ja, wie auf die Frage davor, haben auch hier erst unsere Konstrukteure quasi dieses Minimum der Nacharbeit erreichen können, sprich durch ein cleveres Design, durch das Vermeiden von Support, war es erst möglich, manuelle Schleifverfahren oder sonstiges zu eliminieren und zusätzlich kann ich noch sagen, dass das Bauteil tatsächlich sehr wohl zu sehen ist, weil nämlich ein längliches Loch im Sattel ist und man von oben genau auf das obere Bauteil von diesem Set guckt und tatsächlich wir auch noch ein Logo aufbringen von Pinarello, um nochmal dieses Bauteil auch zu highlighten. Das heißt, es ist wirklich auch ja gewollt von Pinarello, dass man dieses Bauteil irgendwo sieht und für die natürlich auch irgendwo ein bisschen Marketing, dass sie die additive Fertigung als Produktionsprozess verwenden für als High-End oder als super ja, komplexen Fertigungsprozess für ein super High-End-Fahrrad. Mhm. Und zusätzlich lag hier wirklich der Fokus auch darauf zu zeigen, dass es möglich ist, natürlich auch zu einem gewissen Preis, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, möglich ist, den Pinarello uns vorgegeben hat. Und man kann sich schon vorstellen, dass ja, die Bauteile oder dieses Set nicht sehr viel kosten durfte. Und deswegen haben wir auch gemeinsam mit Pinarello entschieden, dass es hier nicht wirklich, wie jetzt zum Beispiel bei Brillengestellen oder Ringen oder sonstiges, wirklich um die, ja, die Oberflächengüte in dem Sinne, was Ästhetik angeht, drauf ankommt, sondern auf das Erfüllen der mechanischen Anforderungen, sprich der Dauerfestigkeit. Und hier führen wir dann nach dem Druck und nach dem Entfernen der Bauteile einen einzigen Nacharbeitsprozess nach und das ist ein automatisiertes Verfahren, um ja, Spitzen zu entfernen von der Oberfläche, um mögliche ja, Rissbildungspunkte dementsprechend zu vermeiden.
Sie sagten, Sie mussten Preisrestriktionen einhalten. Ich glaube ganz offen, so streng waren die nicht, weil das Fahrrad kostet, ich habe es mal kurz nachgeguckt, ab 11.500 Euro. Wir sprechen von einem Fahrrad ohne Motor. Also ich glaube, ob die Klemme jetzt 10 oder 20 Euro kostet, war in dem Fall, glaube ich, nicht relevant, oder?
Man mag sich wundern, also auf jeden Fall, ich glaube, niemand möchte zu viel Geld für irgendetwas zu bezahlen oder ja, jeder guckt irgendwo, dass man möglichst günstig an das Produkt bekommt und sowas natürlich auch bei Pinarello. Die haben strikt einen Targetpreis kommuniziert. Und an dem wir uns auch richten oder halten mussten. Und der ist für die additive Fertigung, ich will nicht sagen unverschämt gering gewesen, aber man hatte wirklich zu kämpfen und deswegen auch am Anfang, ich habe aufgezählt, welche Abteilungen alle involviert waren. Sprich, wir mussten uns auch im Team zusammensetzen und sagen, okay, das ist ein super Projekt. Wir wollen auch in diese Serienfertigung gehen. Die Anforderungen, sprich die Dauerfestigkeit und der sehr geringe Preis sind natürlich Punkte, die nicht zu vernachlässigen sind. Aber wir haben tatsächlich auch mit dem Know-how aus unserem Metal Competence Center einen eigens für Pinarello entwickelten Parameter, also einen Druckparameter hergestellt, um diese Anforderungen sogar zu erfüllen. Sprich, das zeigt auch wieder diese Herangehensweise von unserem Team oder auch hier in unserem Team in Bremen als nicht nur als Dienstleister, sondern als Solution Provider, sprich, wir möchten gerne eine gesamtheitliche Lösung dann anbieten. Und das denke ich mal, ist auf jeden Fall viel wert und das schätzen auch unsere Kunden dann dementsprechend.
Okay, Herr Buchholz, Butter bei die Fische, was kostet die Sattelklemme?
Auch da muss ich Sie leider vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt verweisen. Das ist leider wirklich, das darf ich hier nicht offen kommunizieren. Von daher, das...
Verstehe.
Die Frage müssen wir einfach überspringen.
Okay. Wissen Sie, ob das vorgesehen ist, ob man die Klemmen eines Tages eben unabhängig von dem Fahrrad kaufen kann?
Ja, das ist definitiv der Plan. Okay. Es gibt jetzt auch schon einen Webshop von Pinarello und deren Luxus-Komponentenmarke Most heißt diese. Dort kann ich auch jetzt schon diverse Zusatzkomponenten erwerben und dort soll auch dann diese Sattelklemme natürlich mit erscheinen und mit angeboten werden. Ich weiß selber noch nicht, wie viel sie dann letztendlich für den Endverbraucher kosten soll. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Genau.
Aber ich habe jetzt gerade einfach mal so ins Blaue rein 10, 20 Euro gesagt. Ich glaube, dafür wird man sie nicht kriegen, oder?
Wie gesagt, das kann ich leider gar nichts zu sagen.
Okay.
Also da muss ich wirklich sagen, das können wir hier nicht kommunizieren. Und gut. Das darf ich auch seitens Pinarello dann zum Beispiel gar nicht.
Genau. Gut, lassen Sie uns über Wettbewerber reden. Nicht über Wettbewerber von Pinarello, sondern über Wettbewerber von Materialize. Wer außer Materialize hätte so einen Auftrag gegebenenfalls noch abwickeln können?
Also erstmal, wie ich eben auch schon gesagt habe, haben wir erstmal den großen Vorteil bei Materialize, dass wir jetzt mit unserem neuen Gebäude auch in Bremen, was wir jetzt im März fertiggestellt haben, alle unsere anfangs aufgelisteten Abteilungen, sprich Software und natürlich auch die Dienstleistung oder die Manufacturing Unit vereinen und auch diese Schnittstellen nutzen können. Sprich, ich denke, das hebt uns von anderen reinen Dienstleistern ab. Ich sage es auch schon, Dienstleister, das ist oft der Fall, dass Kunden Bauteile an Dienstleister senden, diese die Bauteile drucken, versenden wieder an den Kunden und das war's. Und das haben wir anfangs auch so gemacht und es ist auch immer noch ein Zweig bei uns, wo es passiert. Aber wenn man wirklich in diese, sag ich mal, etwas komplexeren Projekte diese komplexeren Projekte behandeln möchte und auch Richtung Serie gehen will und belastete Bauteile oder auch Funktionsintegration etc. Sich konzentrieren möchte, dann geht das nicht ohne die Kombination aus mehreren Abteilungen oder verschiedenster Bereiche, beginnt bei der Software, muss ich vielleicht irgendeinen Customized Support irgendwo entwickeln oder muss ich einen Druckparameter entwickeln oder muss ich unsere Experten in der Produktion mit involvieren, um vielleicht einen Nachbearbeitungsprozess zu entwickeln sogar vielleicht oder mit unseren Kooperationspartnern zu entwickeln. Und ich denke, das hebt uns auch von anderen Dienstleistern etwas ab und nur so kann man diese Projekte, die wir jetzt auch, oder dieses Projekt, was wir jetzt auch mit Pinarello erfolgreich gestartet haben, durchführen oder überhaupt auch starten. Ne?
Okay, ich nehme aus diesem Gespräch jetzt mit, dass die Entwicklung und die Fertigung ziemlich komplex war und dass eine Serienfertigung nur deshalb möglich war, weil eben bestimmte Randbedingungen erfüllt waren, relativ kleines Teil, weitgehender Verzicht auf Stützstrukturen und so weiter. Sie haben es alles beschrieben. Trauen Sie sich eine Einschätzung zu, ab wann wird es denn wirklich günstige Massenprodukte aus dem Metall-3D-Drucker geben?
Mein wirklich persönlicher Standpunkt ist, die gibt es schon. Man muss die Rohdiamanten nur irgendwie finden, zusammen mit den Kunden auf dem Markt. Denn die Frage ist immer irgendwie, finde ich, was ist günstig? Wenn ich jetzt zum Beispiel durch das Anwenden der additiven Fertigung aus einer bestehenden Baugruppe irgendwo von 4 Bauteilen zum Beispiel ein Integralbauteil herstellen kann, welches dann vielleicht sogar noch mehrere Funktionen irgendwo vereint und aber trotzdem noch, sag ich mal, minimal teurer ist irgendwo in der Herstellung als jetzt vielleicht die Summe der Einzelbauteile, dann können tatsächlich, finde ich, immer noch die Vorteile überwiegen und die zukünftigeren geringeren Total Cost of Ownership, sag ich mal, immer noch ein Business Case darstellen und dann finde ich schon wieder, dann kann man dann ein Bauteil als günstig bezeichnen, auch wenn es minimal, sag ich mal, wenn man nur auf die Herstellungskosten guckt, vielleicht minimal teurer ist als die Herstellung von 4 Einzelbauteilen. Ja.
Wenn wir von Massenfertigung von Metallteilen sprechen, welche Rolle werden dann Druckdienstleister spielen? Oder umgekehrt, werden immer mehr Unternehmen ihre eigenen 3D-Metalldrucker betreiben?
Ja, auch eine sehr interessante Frage, mit der wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Wenn ich in Kundengesprächen bin und auch dort technische Projekte bespreche, dann hört man auch oft, dass diese Unternehmen selbst schon Maschinen in-house haben. Mhm. Da geht es dann aber auch oft darum, in der Produktentwicklung beispielsweise schnell irgendwo einen Prototypen oder ein Anschauungsmaterial oder sonstiges herzustellen. Oft fehlt dort wirklich dieses Know-how und da will ich auch nicht eingebildet klingen oder sonst irgendwas. Dieses Ganzheitliche, sprich wirklich vom Pre-Processing, sprich vielleicht sogar noch eine Simulation vor dem Druck, dann Designanpassung, dann der Druck selbst, Parameteranpassung, die Nacharbeit, sprich das ganzheitliche Betrachten eines solches Projektes und erst so überhaupt ermöglichen. Und ich denke, dass, oder da habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass ja, natürlich die Kunden auch weiterhin zu uns kommen und mit uns diese Serienproduktion auch weiter ja, betreiben oder durchführen wollen. Und das sehen wir jetzt auch ganz klar. Und deswegen macht es auch so einen Spaß, jetzt auch über diesen Pinarello-Case endlich mal offen zu sprechen oder über einen dieser Anwendungen mal offen sprechen zu dürfen, weil das auch oft überhaupt nicht sichtbar ist, weil es natürlich auch immer die Kunden ja nicht öffentlich machen möchten oder können. Dementsprechend.
Okay, Herr Buchholz, herzlichen Dank für die interessante Perspektive und die interessanten Perspektiven und den spannenden Anwendungscase. Vielen Dank fürs nette Gespräch.
Danke für die Einladung in jedem Fall.
So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 29. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch bitte einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.